Willkommen bei Wirtschaftsgefühle, dem Wirtschaftspsychologie-Podcast. Mein Name ist Guy Gretschel und in dieser Folge geht es um das Thema Resilienz und wie wir gesünder mit Stress umgehen können. Viel Spaß! Am 13. Oktober 1977 entführen palästinensische Terroristen das Passagierflugzeug Landshut. Ihr Ziel? Sie wollen in Deutschland inhaftierte RAF-Terroristen freipressen. Neben 86 Passagieren, drei Flugbegleiterinnen und dem Piloten befindet sich an Bord auch der Co-Pilot Jürgen Vitor. Für ihn und die anderen beginnt eine traumatisierende Odyssee durch fünf Länder. Erst mehrere Tage später werden alle Geiseln von der deutschen Bundespolizei befreit. Doch trotz der schrecklichen Ereignisse erholt sich Jürgen Vitor sehr schnell und nur wenige Wochen später sitzt er schon wieder im Cockpit eines Flugzeugs, der Landshut. Nur die wenigsten Menschen werden Opfer einer Entführung oder einer anderen Katastrophe. Doch stressige Situationen und Lebensphasen kann niemand von uns ganz vermeiden. Hält der Stress jedoch lange an oder ist er besonders intensiv, kann er unsere Gesundheit schädigen. Diese Art von Stress kann sich negativ auf das Immunsystem und das Herz-Kreislauf-System auswirken, den Alterungsprozess der Zellen beschleunigen und zu Depressionen, Burnout oder sogar einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Während manche Menschen jedoch schon von Zeitdruck und Terminstress bei der Arbeit psychische und körperliche Schäden davontragen, gehen andere gesund aus den schlimmsten Erlebnissen hervor, wie zum Beispiel Jürgen Vitor. Wenn eine Person trotz einer schweren Belastung oder Krise ihre psychische Gesundheit aufrechterhalten oder nach kurzer Zeit wiederherstellen kann, bezeichnet man diese Person als resilient. Doch warum überstehen manche Menschen Krisen und traumatische Erfahrungen gesünder als andere? Was machen resiliente Menschen anders? Oder ist an ihnen vielleicht sogar etwas anders? Darum geht es in dieser Folge von Wirtschaftsgefühle. Das Thema Resilienz hat heutzutage Hochkonjunktur. Zahlreiche Fragebögen und Seminare versprechen, die Resilienz wie eine Eigenschaft zu messen und sie wie eine Fähigkeit zu verbessern. In der Forschung wird Resilienz jedoch nicht als Fähigkeit oder Eigenschaft definiert, sondern eher vom Ende her gedacht. Resilienz ist die Aufrechterhaltung oder schnelle Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während und nach einer belastenden Situation. Eine Person ist also resilient, wenn sie trotz einer schweren Belastung oder Krise kurzfristig psychisch gesund bleibt. Ob man resilient ist, lässt sich somit nie unabhängig von einer spezifischen Belastung sagen. Und die Frage, welche von zwei Personen resilienter ist, lässt sich nur feststellen, wenn man vergleicht, wer unter welcher Beanspruchung welche Stresssymptome entwickelt hat. Wer bei geringer Belastung leichte Symptome zeigt, mag durchaus weniger resilient sein als jemand, bei dem nach sehr hoher Belastung zwar höhere, aber alles in allem nur mittlere Symptome zu beobachten sind. Die Resilienz einer Person wird dabei von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Neben angeborenen Eigenschaften und Umweltfaktoren gehören dazu auch bestimmte Fähigkeiten im Umgang mit Stress, die wir lernen und ausbauen können. Während also Resilienz an sich nicht trainierbar ist, haben wir doch zahlreiche Möglichkeiten, wie wir die Wahrscheinlichkeit, gesund durch schwierige Situationen zu kommen, aktiv erhöhen können. Wenn man sich mit Resilienz beschäftigt, dann spricht man also automatisch auch über Stress. Stress wird durch sogenannte Stressoren hervorgerufen. Darunter versteht man jede Begebenheit oder Situation, die den Organismus gefährden und daher eine sogenannte Stressantwort auslösen kann. Um zu verstehen, was in einer Stresssituation passiert, stellen wir uns einmal vor, wir stehen plötzlich einem Löwen gegenüber. In Sekundenschnelle läuft dann eine ganze Reihe von Stressreaktionen im Körper ab. Hormone wie Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet, wodurch sich Atemfrequenz und Herzschlag erhöhen. Zucker wird in die Muskulatur geleitet, damit wir genug Energie haben, um schnell wegzurennen oder zu kämpfen. Die volle Aufmerksamkeit liegt auf der Gefahr und wir suchen fieberhaft nach Möglichkeiten zu entkommen. Gleichzeitig packt uns das Gefühl von Angst. Die beschriebene Situation können wir uns bestimmt alle sehr gut vorstellen, auch wenn wir sie so noch nie erlebt haben. Auf der anderen Seite standen wir wahrscheinlich alle schon einmal vor einem Löwen, ohne dass wir in Panik geraten sind. Nämlich im Zoo. Wenn ein Löwe jedoch normalerweise die beschriebene Stressreaktion auslöst, warum dann nicht, wenn ich ihn im Zoo sehe? Die Antwort auf diese Frage ist der Kontext, in dem ich dem Raubtier begegne. Im Zoo löst der Löwe deshalb keine Furcht in mir aus, weil er mich nicht bedroht. Die Gitterstäbe des Geheges signalisieren mir, dass ich keine Angst haben muss, von ihm angegriffen zu werden. Zwischen dem Gefahrenreiz und meiner Reaktion darauf besteht also keine direkte Verbindung. Dazwischen liegt ein weiterer Schritt, in dem ich die Gesamtsituation analysiere und den Reiz vor diesem Hintergrund bewerte. Oder wie es der antike Philosoph Epiktet ausdrückte, nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen von den Dingen beunruhigen die Menschen. Das besagt die sogenannte Bewertungstheorie. Wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, muss jedoch nicht unser Leben bedroht sein, damit wir in Stress geraten. Das liegt daran, dass wir Menschen auch Bedürfnisse entwickelt haben, die über unser körperliches Wohlergehen und unsere Fortpflanzungschancen hinausgehen. Das Streben nach Anerkennung, Macht, Selbstverwirklichung und so weiter, die der Psychologe Abraham Maslow als Metabedürfnisse bezeichnete, hängen mit dem menschlichen Antrieb zusammen, eine personale Identität zu entwickeln. Wenn diese Bedürfnisse bedroht sind, ist also unsere Identität in Gefahr. Und auch das kann enormen Stress in uns auslösen. Der Sinn der Stressantwort ist also, Gefahr abzuwenden. Obwohl Stress mit so unangenehmen Gefühlen wie Nervosität, Angst oder Wut einhergeht, ist er also zunächst einmal etwas Gutes. Denn ohne ihn würden wir nicht die Straße verlassen, wenn sich schnell ein Auto nähert. Wir würden auch nicht das Rauchen aufgeben, um nicht krank zu werden. Und wir würden auch nicht aus Angst vor dem sozialen Scheitern eine Ausbildung oder ein Studium abschließen. Doch die Stressantwort hängt nicht nur von der Bewertung der Bedrohung ab, sondern auch davon, wie wichtig mir die Sache ist, die überhaupt bedroht wird. Ein 95 Jahre alter, langjähriger Raucher wird wahrscheinlich nicht mehr das Rauchen aufgeben, um sein Krebsrisiko zu verringern. Und wer viel Geld hat, macht sich unter Umständen weniger Sorgen um eine vergeigte Uniprüfung. Damit ich eine Situation also als Gefahr erlebe, muss sie etwas bedrohen, was mir am Herzen liegt. Ein weiterer Aspekt, der die Stressreaktion beeinflusst, ist die Bewertung meiner Möglichkeiten, mit der Bedrohung umzugehen. Das heißt, wie hoch ich mein Bewältigungspotenzial einschätze. Denn wenn ich davon überzeugt bin, dass ich eine herausfordernde Situation bewältigen kann, dann ist das Gefühl, von einem Stressor bedroht zu sein, auch gering. Zu guter Letzt spielt auch noch die Wahrscheinlichkeit, mit der die Gefahr eintritt, eine wichtige Rolle. Ein Flugzeugabsturz beispielsweise ist eine sehr große Gefahr. Gleichzeitig kommt so etwas nur extrem selten vor, weshalb die Gefahr nur wenige Menschen davon abhält, in ein Flugzeug zu steigen. Allerdings beinhalten viele Herausforderungen nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance. Wenn ich zum Beispiel auf einer großen Konferenz einen Vortrag halte, kann es natürlich passieren, dass ich einen Blackout bekomme und mich blamiere. Läuft der Vortrag aber gut, bringt das vielleicht meine berufliche Karriere voran. Deshalb müssen wir die Gefahrenbewertung auch noch dem Belohnungspotenzial der Situation gegenüberstellen, um Risiko und Chance gegeneinander abwägen zu können. Zusammengefasst hängt die Stressantwort also von der Bewertung folgender Aspekte ab. Erstens, welches meiner Bedürfnisse gefährdet ist und wie wichtig mir dieses Bedürfnis ist. Zweitens, wie groß die Gefahr für mein Bedürfnis ist und wie wahrscheinlich sie eintritt. Drittens, wie groß mein Bewältigungspotenzial ist und wie viel davon ich einsetzen muss, um mit der Situation zurechtzukommen. Und viertens, was ich gewinne, wenn ich mich trotzdem der Gefahr stelle. In den meisten Situationen im Alltag erfolgt die beschriebene Bewertung der Situation sehr schnell und unbewusst, weshalb unsere Reaktion wie ein Reflex erscheint. Wenn ich die Straße überquere und ein Auto auf mich zukommt, bleibt mir keine Zeit, die Vor- und Nachteile möglichst schnell auf den Bordstein zu kommen, einander gegenüberzustellen. Wenn eine Situation jedoch komplex, mehrdeutig oder auch widersprüchlich ist, wie es in vielen beruflichen oder sozialen Situationen der Fall ist, dann beruht die Bewertung oft auf einer bewussten Verarbeitung und Abwägung unterschiedlicher Informationen und lässt sich deshalb durch die Veränderung unserer Gedanken und Einstellungen beeinflussen. Resilienz ist also weder eine Fähigkeit noch eine angeborene Eigenschaft. Dennoch gibt es bestimmte biologische, psychologische und soziale Ressourcen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, große Herausforderungen resilient zu überstehen. Zum Teil sind diese angeboren, aber einige lassen sich auch mehr oder weniger gezielt verändern. Einen grundlegenden Einfluss darauf, wie resilient wir mit großem Stress umgehen, hat unsere genetische Ausstattung. Dabei muss man wissen, dass unsere Erfahrungen mit der Umwelt sowie unser eigenes Verhalten die Art und Weise beeinflussen, wie unsere Gene wirksam werden. Zwar verändern die inneren und äußeren Einflüsse nicht unsere Gene selbst, aber dafür die sogenannte Genexpression. Unter Genexpression versteht man, welche Abschnitte auf den Genen tatsächlich wirksam werden, wodurch bestimmte Gene an- oder abgeschaltet werden. Diese Beeinflussung der Genexpression durch innere und äußere Einflüsse nennt sich Epigenetik. Was nun die Resilienz angeht, zeigen Studien, dass sich bei Menschen, die großen Stress gesund überstehen, die Genexpression auf eine ganz bestimmte Weise verändert. Forscher in den USA fanden beispielsweise heraus, dass Soldaten, die chronischen Stress im Kriegseinsatz unbeschadet überstanden, andere genetische Veränderungen zeigten als Soldaten, bei denen nach dem Einsatz eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde. Zwar beeinflusste der chronische Stress sowohl bei resilienten als auch bei nicht resilienten Soldaten die Genexpression, aber je nachdem, wie sie sich veränderte, gingen die Soldaten gesund oder geschädigt aus dem Kriegseinsatz hervor. Auf der einen Seite bedeutet das also, dass die Frage, wie resilient wir mit Stress umgehen, zumindest teilweise von unseren Genen abhängt. Zum anderen macht die Epigenetik jedoch deutlich, dass wir unsere genetische Antwort auf die Umwelt durch die Auswahl und Gestaltung unserer Umgebung sowie durch unser eigenes Verhalten aktiv beeinflussen können. Zudem scheinen auch einmal entstandene epigenetische Veränderungen bis zu einem gewissen Grad umkehrbar zu sein. Insofern legen unsere Gene lediglich den Rahmen fest, in dem wir unser Potenzial, resilient mit Stress umzugehen, über das gesamte Leben weiterentwickeln können. Doch nicht nur auf genetischer, sondern auch auf psychologischer Ebene unterscheiden sich Menschen hinsichtlich ihrer Grundausstattung. Dabei geht es um den sogenannten Bewertungsstil. Damit ist gemeint, wie man Herausforderungen im Allgemeinen bewertet. Besonders resiliente Menschen zeichnen sich durch einen positiven Bewertungsstil aus. Das bedeutet, dass sie eine schwierige Situation in der Regel nicht als dramatisch und völlig hoffnungslos betrachten, sondern die Gefahr und ihr Bewältigungspotenzial realistisch einschätzen. Nur wenn es wirklich nötig ist, produzieren sie eine Stressantwort. Wenn es hingegen nicht oder nicht sicher notwendig ist, dann bleiben sie eher optimistisch und zuversichtlich. Dadurch vermeiden Menschen mit einem positiven Bewertungsstil übermäßig negative Emotionen und unnötigen Stress. Sie erleben mehr Freude, erkennen Handlungsmöglichkeiten, wo andere nur Probleme sehen und entwickeln sich weiter. Und da all das die Wahrscheinlichkeit erhöht, die Herausforderung tatsächlich erfolgreich zu bewältigen, haben sie in den meisten Situationen auch recht mit ihrer positiven Bewertung. Daran zeigt sich, dass Resilienz nicht völlige Stressvermeidung bedeutet, sondern dass es eher darum geht, den Umgang mit dem auftretenden Stress zu optimieren. Doch auch im Hinblick auf den Bewertungsstil ist man nicht auf seine Anlagen beschränkt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die eigene Stressbewältigung zu verbessern. Darauf zielen die sogenannten Resilienzfaktoren. Sie sind trainierbar, wodurch wir aktiv die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, resilient mit den Herausforderungen unseres Lebens umzugehen. Und zum Teil können sie auch zur epigenetischen Neuprogrammierung beitragen. Im Großen und Ganzen können wir dabei an drei Punkten ansetzen. Erstens, wie wir unsere Umwelt gestalten. Zweitens, wie wir die Situationen in unserem Leben bewerten. Und drittens, wie wir uns Erholung und Regeneration ermöglichen. Um den Stress im Leben zu reduzieren, sollte man so viele Stressoren wie möglich aus dem Alltag entfernen. Laut dem DAK Gesundheitsreport 2020 sind ein hoher Termindruck sowie häufige Unterbrechungen der Arbeit besonders belastend für ArbeitnehmerInnen. Deshalb lohnt es sich schon, die Anzahl der Meetings zu reduzieren und Zeitfenster einzuplanen, in denen man ungestört arbeiten kann. Zu einer resilienzförderlichen Umgebung gehört auch ein stabiles soziales Netzwerk. Denn wer weiß, dass ihm Freunde und Verwandte in der Not beistehen, wird schwierige Situationen im Leben leichter bewältigen können und weniger Stress erleben. Doch alle Stressoren wird man natürlich nicht aus dem Leben verbannen können. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, einen guten gedanklichen Umgang mit Herausforderungen zu entwickeln. Denn wie zuvor erläutert, hängt der erlebte Stress weniger von der Situation selbst ab, als davon, wie ich sie bewerte. Sehe ich eine schwierige Situation beispielsweise nicht als Problem, sondern als Trainingseinheit des Lebens und als Chance, mich weiterzuentwickeln, dann kann ich auf die Herausforderung flexibel reagieren und finde schneller Lösungen, als wenn ich mich vor Sorgen kaum an die Aufgabe herantraue. Der erlebte Stress reduziert sich auch, wenn ich davon überzeugt bin, die gestellten Anforderungen aus eigener Kraft bewältigen zu können. Man spricht dann auch von einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung. Diese Überzeugung über die eigenen Fähigkeiten kann man jedoch nur entwickeln, wenn man sich eben auch selbstwirksam erlebt. Deshalb ist es für eine resiliente Bewältigung von Herausforderungen notwendig, Probleme aktiv anzugehen, sie zu lösen und sich seiner Stärken und Erfolge bewusst zu sein. Zu guter Letzt hilft es, die eigene Situation, das eigene Handeln sowie die zu bewältigende Herausforderung als sinnvoll für das eigene Leben zu bewerten. Der Psychologe Viktor Frankl hat durch seine Erfahrungen als Überlebender des Holocaust die Sichtweise geprägt, dass fast jede Situation bewältigt werden kann, wenn man nur einen Grund hat, sie zu überstehen. Dabei geht es weniger um einen großen Lebenssinn, als vielmehr um die ganz konkrete Sinnfrage in einem bestimmten Moment. Auch wenn ein Vater oder eine Mutter beispielsweise keine konkrete Lebensphilosophie formuliert haben, halten sie es vermutlich im Hier und Jetzt für sinnvoll, ihre Kinder zu ernähren, zu erziehen und vor Gefahren zu schützen. Die Strapazen des Elternseins bekommen so eine große persönliche Bedeutung und lassen sich deshalb leichter ertragen. Doch egal, wie zuversichtlich man seine Situation bewertet, irgendwann sind die körperlichen und mentalen Energiespeicher aufgebraucht. Deshalb ist es wichtig, sich und dem eigenen Körper nach einer stressigen Phase Zeit für Regeneration einzuräumen und für Ausgleich, Erholung und Entspannung zu sorgen. Das gilt insbesondere heute, wo sich das Berufs- und Privatleben mehr und mehr vermischen und dadurch die Gefahr besteht, dass man nie vollständig abschalten und zur Ruhe kommen kann. Besonders wirkungsvoll für die Regeneration haben sich regelmäßiger Sport sowie Entspannungs- und Bewusstseinstechniken wie progressive Muskelentspannung, autogenes Training oder Meditation erwiesen. Wir haben also viele Möglichkeiten und Ansatzpunkte, um unseren Umgang mit Stress zu verbessern. Das setzt jedoch voraus, dass wir uns über unsere individuelle Reaktion auf die Herausforderungen des Lebens bewusst sind und zugleich die Motivation haben, diese notfalls zu ändern. Denn während unsere Stressreaktion ein Erbe der Evolution ist und damit automatisch abläuft, sind viele unserer Verhaltensweisen in Stresssituationen eher Gewohnheiten. Wenn diese uns eher schaden als nützen, wie zum Beispiel jedes Problem direkt als Katastrophe zu betrachten, dann müssen wir sie durch günstigere Verhaltensweisen ersetzen und so lange üben, bis sie selbst zur Gewohnheit geworden sind. Das erfordert jedoch eine gewisse Zeit und vor allem Disziplin. Allerdings ist nicht jeder Resilienzfaktor bei jedem gleich erfolgreich. Was der einen hilft, hat bei einer anderen vielleicht überhaupt keine Wirkung. Deshalb müssen wir herausfinden, welche Mechanismen für uns persönlich funktionieren. Das setzt die Bereitschaft voraus, unterschiedliche Dinge auszuprobieren und uns am Ende einen ganz persönlichen Resilienzwerkzeugkoffer zusammenzustellen. Zu guter Letzt möchte ich die Bedeutung positiver Bewertungen für die Resilienz noch etwas einordnen. Ohne Frage sind positive Gedanken hilfreich, um gesund durch schwierige Zeiten zu kommen. Wenn man jedoch nicht die Erfahrung macht, die Herausforderungen tatsächlich bewältigen zu können, wenn das eigene Handeln die Ängste nicht kleiner und das Leben nicht erträglicher macht, dann nützt keine noch so optimistische Bewertung. Die Fähigkeit, eine der Situation angemessene Stressreaktion zu zeigen, hängt jedoch nicht nur von positiven Bewertungsinhalten im Gedächtnis ab, sondern auch von bestimmten Bewertungsmechanismen im Gehirn, die eine positive Um- und Neubewertung überhaupt erst möglich machen. Dies fällt insbesondere Menschen schwer, die durch traumatisierende Stresssituationen eine Angst-, Panik- oder posttraumatische Belastungsstörung davongetragen haben. Einer traumatisierten Person zu sagen, sie solle einfach positiv denken, da die Gefahr ja nun vorüber sei, geht am Problem vorbei und reicht in der Regel nicht aus, um ein Gefühl der Sicherheit zu etablieren und den Stress zu reduzieren. In solchen Fällen sind Methoden aus dem Bereich der Traumatherapie notwendig. Auf die Themen Trauma und Traumafolgestörungen möchte ich in dieser Folge jedoch nicht weiter eingehen. Wer sich dafür interessiert, findet im Buch »Das Trauma in dir« des Traumaforschers Bessel van der Kolk umfassende Informationen. Wie wir gesehen haben, ist Resilienz ein vielschichtiges Thema. In der Forschung wird Resilienz nicht als Eigenschaft oder Fähigkeit definiert, sondern als Ergebnis. Eine Person erlebt eine schwierige Situation und bleibt trotzdem psychisch weitgehend gesund. Diesem resilienten Umgang mit Stressoren liegt eine dynamische Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt auf einer genetischen, psychologischen sowie sozialen Ebene zugrunde. Das bedeutet, dass wir zwar gewisse angeborene Voraussetzungen haben, wie gut wir mit stressvollen Situationen umgehen. Aber auf bestimmte Aspekte können wir dennoch einwirken, indem wir einerseits unsere psychische Widerstandskraft und andererseits den Umfang und die Häufigkeit von Stressoren in unserem Leben beeinflussen. Unsere psychische Gesundheit zu stärken und zu schützen, bedeutet also zum einen, dafür zu sorgen, dass wir möglichst wenigen Stresssituationen ausgesetzt sind. Doch da wir nicht allen Problemen aus dem Weg gehen können, ist es zum anderen wichtig, die unvermeidlichen Herausforderungen positiv zu bewerten und aktiv anzugehen. Zudem sollten wir ein soziales Umfeld schaffen und gute Gewohnheiten etablieren, die es uns ermöglichen, uns vom erlebten Stress zu erholen. Das führt uns jedoch direkt auf die gesellschaftliche Ebene. Durch die zunehmende Beschleunigung und Individualisierung unserer Gesellschaft haben nicht nur die Anzahl und Intensität der Stressoren in unserem Leben zugenommen, sondern es sind auch viele Strukturen verloren gegangen, die früheren Generationen den Umgang mit Stress erleichtert haben. Zum Beispiel wiederholten sich in der täglichen Arbeit viele Tätigkeiten häufiger als heute und auch die Geschäftsprozesse verliefen langsamer. Kollektive Normen und Werte boten mehr Orientierung und Sicherheit im gesellschaftlichen Umgang. und die weit verbreitete Religion schuf strukturierte Möglichkeiten, in sich zu gehen und sich gehalten zu fühlen. Unser heutiges individualisiertes Leben bietet uns natürlich viele wünschenswerte Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten, erhöht aber auch die Unsicherheit und damit den Stress für jeden Einzelnen. Gleichzeitig werden in unserer Gesellschaft psychische Belastungen und ihre Folgen oft der Verantwortung des Einzelnen zugeschrieben. Soziale und wirtschaftliche Gegebenheiten, die diese Stressoren überhaupt erst aufkommen lassen, werden hingegen als unvermeidlich angesehen. Das birgt die Gefahr, dass die Erkenntnisse der Resilienzforschung lediglich den aktuellen Trend der ständigen Selbstoptimierung verstärken. Denn wenn man die Handlungsempfehlungen der Resilienzforschung nicht anwendet, obwohl sie grundsätzlich bekannt sind, dann darf man sich nicht beklagen, wenn man unter dem steigenden Druck der heutigen Welt zusammenbricht. Besonders perfide wird diese Argumentation, wenn gerade die gesellschaftliche Situation bestimmte wichtige Resilienzfaktoren wie stabile soziale Beziehungen, ausreichend Erholung oder das Erleben von Selbstwirksamkeit und Lebenssinn untergräbt. Wer regelmäßig 20-Stunden-Schichten arbeitet, trotz mehrerer Jobs seine Kinder kaum ernähren kann oder wegen schlechter Arbeitsbedingungen dem eigenen Qualitätsanspruch an die Arbeit nicht gerecht wird, wie es viele Pfleger und Pflegerinnen berichten, dem wird es schwerfallen, allein mit Hilfe der genannten Resilienzfaktoren die Situation erträglich zu gestalten. Deshalb ist es zwar für uns alle empfehlenswert, unsere Resilienz durch individuelles, gesundes Handeln zu unterstützen. Doch dabei dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir auch als Gesellschaft Antworten auf die heutigen Herausforderungen finden müssen. Resilienzförderung darf sich nicht mit der individuellen Bewältigung unzumutbarer und ungesunder Lebensbedingungen zufrieden geben. Stattdessen muss sie zum Ziel haben, resilienzunterstützende Kontextfaktoren und strukturelle Verbesserungsmaßnahmen zu etablieren. Das war die 6. Folge von Wirtschaftsgefühle, dem Wirtschaftspsychologie-Podcast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, alles Gute.